Der heutige Predigtext steht beim Prediger Salomo, Kapitel 1, 12 bis 18. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und richtete mein Herz darauf, alles zu suchen und unsichtig zu erforschen, was man unter dem Himmel tut. Solch üble Mühe hat Gott den Menschenkinder gegeben, dass sie sich damit plagen müssen. Ich sah alles tun an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Krumm kann ich gerade werden, und was fehlt, kann nicht gezählt werden. Ich sagte in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und ich habe meine Weisheit als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete auch mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Tollheit und Torheit zu erkennen. Ich merkte aber, dass auch das Haschen nach Wind ist. Denn wer viel Weisheit ist, denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Verdruss. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr die Textstelle, also Prediger 1, noch aufhalten würdet. Und lasst uns jetzt zusammen beten. Unser himmlischer Vater, du siehst all die verschiedenen Arten und Weisen, wie wir darunter zu leiden haben, dass wir in einer verkrümmten Welt leben. Und wir bitten dich, Vater, dass jetzt, wo wir zu deinem Wort kommen, dass dein Wort uns Licht und Klarheit, Trost und Hoffnung schenkt. Auf dass wir dieses Leben so sehen, wie du es siehst. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, vor einigen Wochen, da habe ich über die ersten 11 Verse von dem Buch Prediger gepredigt. Und eigentlich hatte ich vor, mitten im November wieder bei euch zu sein und diese Stelle, die heute dran ist, zu nehmen. Das ist einfach also ein bisschen vorgerutscht. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. So lautet ja der Anfang von der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Das sind ja bekannte Worte. Ein großes Plädoyer ist das. Ein Plädoyer dafür, dass ein freies Volk in einem freien Land leben soll. Doch wenn man diese Worte am Anfang dieser Unabhängigkeitserklärung einen Tick näher anschauen, ist da ein gewisser Pessimismus. Ich frage mich, ob es euch aufgefallen ist. Zu den unveräußerlichen Rechten gehören Leben. Na, nun, haben wir. Freiheit haben wir auch. Glück. Nein, das haben wir nicht. Danach müssen wir uns streben, sagt diese Erklärung. Glück muss gejagt werden. Glück lässt sich nicht so schnell finden. Und jeder sucht danach und die Frage ist nur, wo findet man es? Und das Buch Prediger fängt in dieser Hinsicht nicht so vielversprechend an. Die ersten 11 Verse haben uns gesagt vor ein paar Wochen, dass wir kommen und wir gehen. Wir machen nichts Neues und wir sind bald weg. Wo liegt denn da Glück? Bitteschön. Nun, stellt euch vor, wir sind alle auf einem Spaziergang, einen arg langen Spaziergang unterwegs und blöderweise haben wir nicht genug Wasser mitgebracht. Das ist echt ein Jammer. Und wir alle haben einen mega Durst, wir sehnen uns danach, endlich wieder was Kühles zu trinken. Und wir kommen auf eine Kreuzung. Zwei Wege liegen vor uns. Wir wissen, dass ein Weg zum Wasser führt. Das wissen wir. Aber welche der zwei Wege das ist, wissen wir nicht. Gehen wir den falschen Weg, dann würden wir nur noch dürstiger und verzweifelter. Was brauchen wir in dem Moment? Einen vertrauenswürdigen Wegweiser, der uns sagt, welcher Weg Sackgasse ist und welcher Weg zum Wasser führt. Und genau das macht der Prediger in Kapitel 1 bis 12. Er zeigt uns den Weg, den wir tagtäglich uns aussuchen, dass er doch eine Sackgasse ist. Und er tut das, so dass wir davon umkehren und den anderen Weg gehen, wo tatsächlich Glück liegt. So, am Ende von Kapitel 2 zeigt der Prediger, wo wahres Glück liegt. Kapitel 2, Vers 24. Ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er isst und trinkt und seine Seele gute Dinge isst in seiner Arbeit? Aber das sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. So, hier ist das Geheimnis des Glücks. Hier ist der Weg, der zum Glück führt. Das Leben ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Es ist kein Gewinn für unsere Händearbeit. Es ist ein Geschenk. Es ist kein Gewinn. Nun, was soll das alles heißen? Und wieso kommt der Prediger zu diesem Einsicht? Um das herauszufinden, müssen wir zurück zu Kapitel 1, Vers 12. Und wir gehen durch seine Forschungsreise mit ihm mal mit. In den Kapitel 1, in den Versen 12 bis 15, zeigt der Prediger die Ergebnisse seiner Forschung des menschlichen Lebens. Und seine Forschung war gewissenhaft. Da steht, ich richtete mein Herz drauf. Seine Forschung war ausführlich. Ich richtete mein Herz drauf, alles zu suchen und umsichtig zu erforschen, was man unter dem Himmel tut. Und seine Forschung war erschütternd. Solche üble Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass die sich damit plagen müssen. Ich sah alles tun an, das unter der Sonne geschieht, und sehe, es war alles Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Und man fragt sich, ja, wieso ist denn das Leben so? Wieso ist es so vergeblich, so ein Laufen nach Wind? Vers 15. Wir leben in einer krummen Welt, die unter Gottes Gericht steht. Gott, der Schöpfer, hat diese Erde krumm gemacht als Zeichen von unserer moralischen Verkrümmung und als Zeichen dafür, dass er diese Welt unter sein Urteil gesetzt hat. Wir leben nicht mehr im ursprünglichen Paradies. Wir leben nicht mehr da im edenischen Zustand wie am Anfang. Weil wir rebelliert haben gegen Gott, leben wir jetzt in einer verkrümmten Welt, die wir nicht wieder gut machen können. Das sind erstmal die Schlagzeilen seiner Forschung. Und jetzt zeigt uns der Prediger seine Recherche im Detail. Er lässt uns die Frust dieser Schöpfung mit eigenen Augen sehen. Zuallererst die Frust der Weisheit. Das ist unser erster Titel. Auf seine Suche nach Glück geht der Prediger erstmal nach Jerusalemer Universität. Er studiert dort und absolviert summa cum laude. Sehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Bildung ist immer ein guter Anfangspunkt, wenn man nach Glück sucht. Es ist ja leicht zu denken, dass einfach ein bisschen mehr Schule, ein bisschen mehr Erziehung, ein bisschen mehr Bildung. Und dann wird die Welt etwas besser. Die Probleme dieser Welt wären weg. Und wie häufig hört man das doch in den Medien über dies und jenes Thema. Ach, die Menschen sind einfach ungebildet. Sie brauchen alles einfach ein bisschen besser erklärt. Und dann würden sie es raffen. Und doch Professor Dr. Prediger besteht hier drauf, dass Bildung eine verkrümmte Welt nicht gerade biegen kann. Nicht allein. Vers 18. Wo viel Weisheit ist, da ist viel Verdruss. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Es ist also doch besser, manchmal kein Besserwisser zu sein. Denn je mehr du weißt, desto mehr begegnest du dem Leid, der Verfallenheit, der Verkrümmung dieser Welt. Mehr Erkenntnis, mehr Herzeleid. Und deswegen Vers 17. Den Unterschied zwischen Weisheit und Torheit zu erkennen, ist einfach ein weiteres Rennen nach dem Wind. sinn- und zwecklos. Hast du je versucht, irgendwie nach dem Wind zu rennen? Komm, ich will dich einholen. Und dann holst du den Wind ein, dann ist ja nichts in der Hand. Und so ist es, diese Suche nach Weisheit. Und deswegen verlässt der Prediger dann die Jerusalemer Universität und er geht mal in die Stadt, um dort mal in Saus und Braus zu leben. Zweiter Titel, die Frust des Genusses. Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Es kommt uns vor, als ob die Frust der Weisheit dem Prediger fast Flügel gegeben haben. Er schmeißt sich jetzt in das gute Leben, verzweifelt auf seiner Suche nach Glück. Und doch schaute er mit trauriger Reue zurück danach. Kapitel 2, Vers 1, ich sagte in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Aber sehe, das war auch vergänglich. Und wenn man durch Verse 1 bis 10 liest, es ist ein krasser Intensivkurs in Hedonismus und Genuss, nicht wahr? Der Prediger fängt an mit einem Kabarett in Vers 2, doch dort findet er die Witze eher flach und sinnlos. Also geht er zu einem coolen Bar, von dem alle schwärmen. Er setzt sich hin, nimmt Platz, bestellt eine Chateau Petrus, einen sehr teuren Wein. Und wenn der Wein kommt und um seinen Gaumen fließt, schmeckt es nach nichts. Also denkt, okay, das war alles für die Katz. Ich werde mal Sachen bauen. Er fängt an mit Architektur und Landschaftsdesign, Verse 4 bis 6. Er baut sich Denkmale und Parks, die ihn in Ruhm und Anerkennung verewigen werden. Und so wie er sein Geld ausgibt, sieht Jeff Bezos oder Bill Gates, die sehen einfach wie Geizhalse aus. Er spricht weit in Verse 7 bis 8 von seinem Geld, von seiner Macht, von seinen Partys, von seinem Ruhm, von dem ganzen Sex, was er alles gehabt hat. Er ist ganz oben angekommen. Vers 9, ich wurde mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Da hat's mal gut. Der hat das Traumleben. Jeden Luxus, den wir uns träumen können, jeden Genuss, nach dem wir uns sehnen, hat er schon gehabt, kennt er auswendig. Und eine Weile lang scheint es, als ob diese rastlose Suche doch sein Herz zufriedenstellt. Und dann kam doch die Stunde der Wahrheit. Vers 11. Als ich aber alle meine Werke ansah, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, sieh, da war alles vergeblich. Und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Es hat sich doch nicht gelohnt. Ich schätze, das trifft auf keinen von uns hier. Aber falls du 30.000 Euro einfach so rumliegen hast, in irgendeiner Hosentasche oder so, und findest keinen Zweck dafür, du könntest für 4 Wochen bei Crossroads in Antigua mal vorbeischauen. Crossroads ist eine Reha-Klinik für die Superreichen, die Promis, die ihre Alkohol- oder Drogensucht mal überwinden wollen. Und die Menschen in der Regel, die dorthin kommen, sind ganz oben angekommen in dieser Welt. Und die Vergeblichkeit, die sie dort gefunden haben, ganz oben, hat sie in die Realitätsflucht getrieben. Ich habe mal von einem Interview mit einem Rockstar gelesen. Er wurde gefragt, was ist das Beste, was du je erlebt hast? Und seine Antwort war, nach einem Gig in Japan, eine Nacht mit 5 Geisha-Frauen. Die nächste Frage war ja, was war das Schlechteste, was du je erlebt hast? Der Morgen danach, als ich aufgewacht bin. Der Schauspieler Jim Carrey hat mal gesagt, ich denke, alle sollen mal reich und berühmt werden. Und alles tun, was sie sich je gewünscht haben, sodass sie checken können, dass das doch keine Lösung ist. So geht es dem Prediger am Anfang von Kapitel 2. Er hat alles gehabt und nichts war genug. Und deswegen wendet er sich der Frage der Weisheit und Torheit nochmal hin. Es ist vielleicht doch nicht ganz so hoffnungslos, wie er zuerst dachte. Vers 13, da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertraf, wie das Licht der Finsternis übertraf. Weisheit könnte hier wohl bedeuten, Weisheit im Sinne des AT-Begriffs, des alttestamentischen Begriffs, nach Gottes Wort zu leben. Das ist Weisheit im Alten Testament. Und so sagt der Prediger, ja, es ist besser, weise zu leben. Es ist besser, Gottes Wort zu gehorchen, als ihm nicht zu gehorchen. Es ist besser, in dem Licht zu wandeln, als in die Finsternis spazieren zu gehen. Denn wir alle wissen, was geschieht, wenn man in der Finsternis spazieren geht. Möbelecke, Bein. Tür, Auge. Nicht, dass ich da von Erfahrung reden würde. Und so sagt er, ja, Vers 14, der Weise hat seine Augen im Kopf, doch die Narren, das sind die Leute, die ohne Gott leben, sie gehen in der Finsternis. Und doch ist er nicht zum Ende seiner Suche gekommen, denn er sieht, da ist noch eine große Frust. Und das ist unsere dritte Schlagzeile, die Frust des Todes, Verse 14 bis 17. Der Prediger schaut um sich herum und sieht diese letzte große Frustration. Wir werden alle sterben. Ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen. Da dachte ich in meinem Herzen, wenn es mir wie dem Narren geht, warum habe ich denn nach Weisheit gestrebt? Und da dachte ich in meinem Herzen, dass auch das vergeblich sei. Terence Tao hat eine IQ, sagt man so auf Deutsch, IQ, ihr wisst, was ich meine, hat ein IQ von 230. Als er 2 Jahre alt war, hat er schon 5-Jährige Buchstabieren und Zahlen beigebracht. Das ist ein sehr schlauer Kerl. Mit 10 hat er an der internationalen Mathematik-Olympiade teilgenommen. Sein Master hat er mit 16 bekommen, promoviert mit 20. Und der Prediger sagt, er wird genauso sterben wie jeder Idiot. Derjenige, der sein ganzes Leben für Gott lebt und alles tut, was Gott gefällt, wird genauso sterben wie der Mensch, der keinen zweiten Gedanke für Gott übrig hat. Wie der Weise stirbt, Vers 16, so auch der Narr. Und der Prediger sagt, nein, der Tote ist kein guter Teil des natürlichen Systems. Nein, der Tod ist eine Beleidigung. Er zerstört unsere Träume, er zerstört unsere Beziehungen. Er ist der ultimativste Ausdruck einer Cancel Culture, von der wir uns nie zurückerholen können. Was auch immer ich für mein Leben geplant habe, der Tod wird dem ein Ende setzen. Wir können uns mal besser ernähren, wir können sportlicher werden, wir können alle Art Viren und Krankheiten mal ausweichen, vielleicht uns gelegentlich ein paar Schönheits-OPs mal gönnen. Wir werden trotzdem sterben. Und der Prediger sagt, was ist der Sinn von Weisheit oder von Genuss oder von Torheit, wenn unsere Tage doch wenige sind und bald vorbei sind? Weisheit ist frustrierend. Genuss ist frustrierend. Der Tod ist frustrierend. Und es ist sehr wichtig, an dieser Stelle zu sehen, dass der Prediger keine Einzelstimme in der Bibel ist. Das ist die Sicht der Bibel auf der Welt, in der wir leben. Auch im Neuen Testament. Also kann Paulus in Römer Kapitel 8 schreiben, in etwa Vers 20, dass diese Welt eine vergebliche Welt ist, die der Nichtigkeit unterworfen worden ist. Es ist eine verkrümmte Welt. Und du und ich können das Verkrümmte nicht gerade biegen. Also sind wir wieder bei der Frage am Anfang, wie kann man in einer verkrümmten Welt Glück haben, Glück finden? Und es gibt nur 2 Wege. Ein Weg führt in die Verzweiflung, ein Weg in die Freude. Welchen Weg nehmen wir? Zuerst der Weg in die Verzweiflung, unser 4. Punkt. Das Leben ist kein Gewinn. Die Idee des Gewinns kommt sehr häufig im Buch Prediger vor, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 11. Es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Und Gewinn ist ja klar eigentlich, Gewinn ist das, was am Ende des Tages übrig bleibt, nachdem man alle Rechnungen bezahlt hat und alles abgeglichen hat. Gewinn ist das, was man noch in der Hand danach hat. Etwas, was zufriedenstellt. Und das Problem ist, dass es nichts in dieser Schöpfung gibt, die unseren Erwartungen gerecht wird. Es gibt nichts, was letztendlicher Gewinn für uns ist. Ein Kommentator schreibt, was diese Welt und unser Leben hier drauf verdirbt, ist, dass wir fest darauf entschlossen sind, mehr aus diesem Leben rauszuholen, als es uns geben kann. Der Prediger zeigt uns hier, wenn meine Lebenseinstellung zum Leben ist, mach mich satt, mach mich zufrieden, mach mich vollständig, dann ziemlich bald werde ich vom Leben enttäuscht, weil nichts und niemand hier auf dieser Welt mich satt machen kann. Und bald werde ich auf dem Weg der Verzweiflung landen, vor dem uns der Prediger warnt. So Vers 17, darum verdross es mich zu leben, denn es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschieht, dass alles vergeblich ist und Haschen nach Wind ist. Oder Vers 23, denn sein ganzes Leben lang, er spricht von einem Mensch, sein ganzes Leben lang hat er Schmerzen mit Verdruss und Leid, so dass auch nachts sein Herz nicht ruht. Das ist auch vergeblich. Und das ist das Leben, wenn man es zum Ultimativsten macht. Wenn man zu irgendetwas oder zu irgendjemand sagt, ich will, dass du mich vervollständigst. Fast jeden Donnerstag habe ich meinen freien Tag und Donnerstagmorgens, zumindest bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist, hatte ich genossen, eine Stunde oder zwei mit einer Tasse Kaffee zu nehmen und eine Zeitschrift zu lesen. Und die letzte Seite von dieser Zeitschrift hat eine Weile lang eine Werbung gehabt für Uhren von Patek Philippe. Nun, diese Uhren sind so teuer, dass auf der Patek Philippe Webseite keine Preise vorhanden sind. Man muss erstmal googeln, was so ein Spaß einen kosten würde. Und so ein Spaß kostet irgendwo zwischen 25.000 bis 1 Million Euro. Also Weihnachten kommt, ich nehme Geschenke an. Der Spruch von Patek Philippe ist allerdings ziemlich witzig. Eine Patek Philippe gehört einem nie ganz allein. Eigentlich bewahrt man sie schon für die nächste Generation. Und das ist vielleicht der Einspruch. Okay, dieses Leben ist hart und es ist kein Gewinn, aber vielleicht kann ich einfach etwas ansammeln, etwas anhäufen für die, die nach mir kommen. Und dazu hat der Prediger auch was zu sagen. Vers 19. Wer weiß, ob dein Nachkommen weiß oder töricht sein wird? Das ist auch vergänglich. Man sammelt und sammelt sein ganzes Leben lang und wer kriegt's danach? Der Tod teilt es nur neu aus. Und wer weiß, ob du dein ganzes Leben lang hart dafür geackert hast, es einem Idiot zu geben, der alles verschwendet. Das ist der Weg der Verzweiflung. Und doch, es gibt einen anderen Weg. Es gibt tatsächlich einen Weg, der in die Freude und ins Glück führt. Vers 24. Es gibt keinen besseren Weg als dieser. Ist es nun nicht besser? Wortwörtlich, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seiner Seele gute Dinge isst in seiner Arbeit. Das sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Und somit sind wir beim letzten Punkt. Das Leben ist ein Geschenk. Geschenk, nicht Gewinn, ist ein Spruch aus einem Kommentar zum Buch Prediger, was ich mal gelesen habe. Ich fand das so hilfreich. Das Leben ist Geschenk, nicht Gewinn. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich versuche, dieses Leben irgendwie leer zu saugen, als Gott zu betrachten, das, was mich vollständig machen kann, dann habe ich nichts in der Hand am Ende. Aber wenn ich als Geschenk annehme, da ist wahres Glück und Freude dabei zu sein. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und so sagt der Prediger in Vers 24, genieß es wie ein Geschenk. Geh mal im Restaurant essen heute Abend. Gönn euch ein Glas guten Weines. Und geh morgen arbeiten oder studieren, denn Gott hat dir diese Dinge geschenkt. Alles, was wir haben, kommt aus seiner Hand. Es ist ein Zeichen von seiner wohlwollenden Güte, seiner Liebe. Das Leben ist ein Geschenk. Und tatsächlich, so hat der Herr Jesus gelebt, als er auf der Erde war. Er ging auf Partys, er ging auf Hochzeiten, er genoss Zeit mit Freunden. Er stand früh auf und hat hart gearbeitet. Essen, trinken, arbeiten. Das ist das, was es jetzt gibt. Es ist nicht alles, was es gibt, allerdings. Schaut euch Vers 26 an. Dem Menschen, der Gott gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft, Freude. Aber dem Sünder gibt er Mühe, so dass er sammelt und aufhäuft und es doch dem gegeben wird, der Gott gefällt. Das auch, also das Aufhäufen eines Sünders, das auch ist vergänglich und haschen nach Wind. Der Prediger sagt, das Leben dreht sich nicht im Kreis. Das Leben hat ein Endziel. Und das Endziel ist Gottes Gericht. Und das ist eine gute Sache, eine gerechte Sache. Denn eines Tages wird Gott diese Welt neu aufteilen. Und die, die ihm nicht gefallen, werden alles zurückgeben müssen und leer bleiben. Und die, die Gott gefallen, werden die Welt empfangen. Genauso wie der Herr Jesus versprochen hat. Die Sanftmütigen werden die Welt erben. Und somit ist die wichtigste Frage zum Schluss die: Bin ich jemand, der Gott gefällt? Wenn nicht, wartet ewiger Verlust auf mich? Wenn ja, ewige Fülle. Und die Bibel sagt uns, dass von unserer Natur aus, weil wir gegen Gott rebelliert haben, wir Gott nicht gefallen. Gott freut sich nicht an unsere Selbstsucht und Gottlosigkeit. Und doch dann berichtet die Bibel auch davon, dass Gott in seiner Liebe zu uns seinen einzigen Sohn gesandt hat, Jesus Christus. Und der hat auf diese verkrümmten Welt das perfekte Leben geführt, ein gerechtes, gottgefälliges Leben. Und am Ende davon ist er gestorben für Leute wie dich und für mich, um uns zu vergeben, um uns ins Reine mit Gott zu bringen. Und so, wenn ich Jesus habe, kann ich dann sicher sein, dass ich Gott gefalle. Dass am Ende der Weltgeschichte Gott auch mir alles geben wird. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Jesus es verdient hat. Nicht, weil Gott meine Sünde irgendwie ignoriert, nein, weil Jesus dafür bezahlt hat. Ich kann jetzt sicher sein, wenn ich Jesus vertraue, dass ich Gott dem Vater immer und völlig gefalle. Kennst du Jesus so? Und wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du ihn heute kennenlernen. Denn er hört jeden, der zu ihm kommt und ihn darum bittet, dass er einem vergibt. Er freut sich daran, sich selbst zu uns zu geben und unsere Vergebung zu sein. Und wenn du Jesus schon kennst, ihm schon vertraust, dann kannst du sicher sein, dass er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn freilich für uns alle dahingegeben hat, der wird uns und der wird dir alles in seine Gnade geben. Das Leben ist und bleibt ein Geschenk. Kein Fluch, kein Fehler, sondern ein Geschenk aus den Händen eines liebenden, guten Gottes. Das ist der Weg zum Glück. Das Leben als Geschenk, nicht als Gewinn anzusehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du weißt die vielen Arten und Weisen, wie wir dazu versucht sind, das Leben als etwas Ultimatives anzusehen, wo wir unser ganzes Glück auf irgendjemand oder irgendetwas auf diese Welt setzen. Und nicht auf dich. Bitte vergib uns. Bitte wirke du in unserem Denken und unserem Herzen so, dass wir das Leben als Geschenk annehmen. Aus deiner liebenden Hand. Hilf uns, das zu tun im Vertrauen auf Jesus Christus, der uns mit dir versöhnt hat. Und uns dir wohlgefällig gemacht hat. Wir danken dir von ganzem Herzen für ihn. In Jesu Namen. Amen.